Unter 3, der Phoenix Politik Podcast.
Es ist Freitag, der 22. Mai 2026. Es ist 20 nach 12 und damit wieder Zeit für Unter 3.
Und das war auch in Folge 143 des Phoenix Politik Podcasts. Julia Reuschenbach, du warst eine Woche im Urlaub.
Ja, ich war eine Woche in Italien und habe festgestellt, also nicht nur, was ich schon wusste, dass es in Italien sich sehr gut urlauben lässt, sondern auch, dass man wirklich, wenn man mal sich zwingt, so eine Woche auszusteigen aus dem tagesaktuellen Business und den ganzen Push-Nachrichten dieser Welt, dass das wirklich innere Ruhe bringt. Und bin deshalb heute tiefenentspannt, aber voller Vorfreude.
Und weil du ja schon auch eine Woche wieder hier bist, hast du auch einen vermeintlich wichtigen Koalitionsausschuss verpasst, jedenfalls vor Ort, und das Ende der sogenannten Entlastungsprämie, egal. So ein Urlaub macht ganz offensichtlich den Kopf extra frei. Du hast einen Sound der Woche gefunden und ich sage, eine bessere Einstimmung auf unseren heutigen Gast als diese hier kann es definitiv nicht geben.
Der Sound der Woche.
Wir jungen Leute von heute sind okay. Wir haben alle die gleichen Träume. Wir jungen Leute von heute sind oho. Dass wir so jung sind, das macht uns froh.
Ted Herold und Lil Babs aus dem Jahr 1962, und zu den in Anführungszeichen jungen Leuten zählt auch unser heutiger Gast. Er hat in den vergangenen Monaten viel Aufmerksamkeit bekommen, weil er, so sagen er und seine Mitstreiterinnen, vor allem die Anliegen junger Menschen im Blick hat, und außerdem stecken die jungen Leute auch in einer seiner Aufgaben mit drin. Herzlich willkommen, Pascal Reddich, für die CDU Mitglied des Deutschen Bundestages, da Vorsitzender der jungen Gruppe der Unionsfraktion und einer von drei Abgeordneten in der Rentenkommission, die Ende Juni ihre Ergebnisse vorlegen soll. Da ist der Kalender voll, nehme ich an. Umso schöner, dass Sie da sind.
Ja, sehr schön. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Wir wollen eigentlich ein bisschen anders vorgehen, haben uns aber spontan das Ganze anders überlegt. Und,
da ist sie wieder, die Tagesaktualität.
Ja, da haben wir ja immer doch ein gewisses Gespür, oder? Vielleicht doch einfach absolut. Ein bisschen Glück gelegentlich.
Ja, das passiert uns häufiger.
Wir fangen mal mit dieser Kategorie hier an. Mhm.
Der Aufreger der Woche.
Wir haben vereinbart, dass wir über den Diskussionsstand der Rentenkommission nicht sprechen. Das ist auch nur fair und ich finde, das gehört sich auch so. Nichtsdestotrotz kommen wir natürlich um eine Frage nicht rum. Es gab in dieser Woche plötzlich Meldungen aus eben dieser Rentenkommission. Bild zumindest berichtete, dass es Informationen aus den Gesprächen hat. Wie kann sowas passieren?
Naja, also ich glaube, grundsätzlich ist es eigentlich gar nicht mal so schlecht, dass es schon gelungen ist, jetzt 5 Monate zu arbeiten, ohne dass es irgendwelche Wasserstandsmeldungen gibt. Ich finde, das ist auch für so eine Koalition ja mal vertrauensbildend, dass es gelingen kann. Und es ist auch in den letzten Monaten wirklich gelungen, in der Rentenkommission extrem vertrauensvoll, unabhängig davon, welche Partei welche Wissenschaftler benannt hat oder auch mit uns Politikern, dass es gelungen ist, jetzt wirklich auch ein sehr, sehr gutes Arbeitsumfeld zu schaffen. Wir alle wissen,
wir müssen
einen guten Vorschlag liefern, der am Ende auch funktioniert. Und vor allem ein Gesamtpaket. Jetzt ist ein Bericht in der Bild-Zeitung gewesen.
Kann und dann auch sagen, in ganz vielen anderen Medien.
Spricht sich rum im politischen Berlin. Ist auch völlig in Ordnung. Und es ist auch völlig klar, dass wir natürlich über solche Themen wie Renteneintrittsalter und andere Fragen sprechen. Der Bild-Zeitungsbericht stimmt jedenfalls so nicht.
Wo kommt das denn her?
Haben Sie alle eine Idee? Dementiert.
Ich frage noch was anderes dazu. Wie sehr ärgert es Sie vor dem Hintergrund dessen, was Sie gerade beschrieben haben, nämlich dass es 5 Monate lang so gut geklappt hat, wenn dann, und das muss man ja von den Zeitdimensionen, würde ich sagen, schon sagen, quasi auf der Zielgeraden, also dann, wenn auch alle sensibler werden, demnächst kommen diese Ergebnisse und so, wenn dann eben doch durchgestochen wird und sagen wir, wenn auch nur 40% davon am Ende vielleicht wahr sind oder ein Körnchen tragen, wie sehr ärgert das dann auch?
Also es hat tatsächlich natürlich für eine gewisse Unruhe und Nervosität auch bei allen Beteiligten geführt, aber dadurch, dass wir wissen, alle Kommissionsteilnehmer, dass es vermutlich auch kein Mitglied der Kommission gewesen sein kann, weil die Inhalte ja nicht zutreffen, waren wir dann eigentlich alle ziemlich entspannt. Das ist natürlich trotzdem ärgerlich, hätte jetzt nicht sein müssen. Wahrscheinlich ist es aber auch im politischen Berlin so, dass man sich daran gewöhnen muss, dass gerade auf der Zielgeraden, wenn es dann ernst wird, es vielleicht auch an manchen Stellen so ein bisschen koordiniert wird, was manche Medienlagen angeht.
Aber können Sie sich das erklären? Also man könnte ja sagen, vor dem Hintergrund all dessen, also Vertrauensverlust und so weiter, müssten eigentlich alle das, was Sie eben beschrieben haben, 5 Monate vertrauensvolle, verlässliche Arbeit miteinander eigentlich gutheißen. Können Sie sich erklären, warum dann offensichtlich irgendwer, und sei es nur, ich mache es jetzt mal ein bisschen zugespitzt, irgend so ein Hauptstadtjournalist dann doch ein Interesse da hat, irgendwas in die Welt zu bringen oder vielleicht
Das Interesse haben wir ja immer.
Ja, aber also was ist sozusagen, was vermuten Sie dann dahinter, warum sowas dann passiert?
Ich glaube, es ist am Ende ja Aufgabe der Medien, auch darüber zu berichten, wenn es irgendwelche Anhaltspunkte und Erkenntnisse gibt. Ich finde, das ist kein guter Stil, sowas im Zweifel weiter zu tratschen. Es kann ja auch sein, dass es eine Mischung aus Hören, Sagen und Spekulation war. Auch das kommt ja ab und zu vor.
Aber dann müssten die Infos ja schon irgendwie aus im weiteren Sinne der Kommission gekommen sein, wenn es Hören und weiter tratschen wäre.
Dass wir uns auch in der Kommission über das Thema Renteneintrittsalter, über die Frage Rentenniveau, Haltelinie unterhalten, das sind ja keine Dinge, die jetzt völlig aus der Luft gegriffen sind. Nur die konkreten Ergebnisse, die da drin standen, stimmen eben nicht. Und was, glaube ich, generell auch die Aufgabe für uns ja ist, ist, dass wir es schaffen, ein Gesamtkonzept vorzulegen. Jetzt wurden einzelne Themen, und das hat mich vor allem geärgert, einzelne Punkte rausgegriffen, die emotional extrem auch behaftet sind. Und sowohl die Frage, wann gehen wir eigentlich in Rente, als auch die Frage, wie hoch ist das Rentenniveau, ist natürlich was in der Bevölkerung extrem emotional ist. Und unsere Aufgabe ist ja, ein Gesamtpaket so zu schnüren, dass alle das Gefühl haben, wir schaffen was, was im Zweifel dazu führt, dass das System funktioniert. Alle müssen vielleicht auch einen kleinen Beitrag leisten, aber es führt perspektivisch eher dazu, dass die Altersvorsorge der Menschen wieder steigt. Und das ist was wir dann auch vermitteln wollen mit dem Kommissionsbericht. Das ist auch, glaube ich, der Unterschied zu dem GKV-Gesetz, bei dem es ja wirklich jetzt darum geht zu sparen, also genau zur gesetzlichen Krankenversicherung, dass es da jetzt wirklich um Spargesetz geht. Und bei der Rente darf es nicht um Spargesetz gehen, sondern die Perspektive muss sein, dass das Altersvorsorgeniveau für die Menschen perspektivisch wieder steigt. Und wenn man dann einzelne Punkte rausgreift, die halt emotional super stark behaftet sind in der Bevölkerung, führt es eher dazu, dass wir dann Debatten führen, die wir eigentlich nicht führen müssen.
Und es sind ja Punkte, die durchaus, sagen wir mal, im Bereich des Plausiblen und Denkbaren liegen. Das macht die ganze Sache ja dann noch vielleicht noch ein bisschen interessanter. Julia, wer könnte ein Interesse haben, dass sowas zu diesem Zeitpunkt plötzlich im Raum ist? Oh. Weil es schafft ja Druck auf.
Oh, da fallen mir eine Menge Leute ein.
Sag mal ein paar.
Naja, also ich würde schon sagen, es ist kein Geheimnis, dass es auch im politischen sogenannten Vorfeld der Union selbst zum Beispiel durchaus Akteure und Kräfte gibt, die mit Sorge darauf schauen, dass da womöglich Sachen bei rauskommen können, die ihnen nicht ganz so gefallen, die also vielleicht auch im Austausch mit Journalistinnen und Journalisten mal irgendwas fallen lassen, was sich dann so weiterentwickeln kann. Ich würde nicht ausschließen, dass das auch für den Koalitionspartner gilt, für die SPD. Also wir sehen, glaube ich, so ein bisschen insgesamt, wir reden ja jetzt gar nicht seit diesem Jahr über diese Durchstechereien, wir reden schon eine ganze Weile darüber, ob das für Politik vielleicht irgendwie ein Problem ist, wenn sowas passiert. Wir hatten teilweise ja fast so tickerartige Durchstechereien auch mal in vergangenen Jahren. Und ich finde, was man daran ablesen kann, sind so Nervositätsarenen, die sich eben nicht mehr befriedigen lassen, offensichtlich dadurch, dass vielleicht die jeweiligen politischen Akteure dann auch mal in dem Hintergrund Dinge klarstellen oder sagen, Leute, sondern irgendwie ist da ein großes Selbstbewusstsein entstanden, im Zweifel doch die Dinge lieber mal auf den Platz zu bringen. Und ich also würde natürlich, Sie haben völlig recht und du hast es eben auch eingeworfen, dass es euer ureigenstes Interesse ist, dass Journalismus natürlich immer interessiert ist an diesen Dingen. Aber ich würde schon auch sagen, die Gefahr, dass wenn was vorzeitig und womöglich gar mit Halbwahrheiten versehen den Weg in die Öffentlichkeit findet, in der aktuellen Situation, in dieser Nervosität, mit so wenig Vertrauen, das Risiko total groß ist, dass solche Sachen, ich sag's mal etwas brachial, wirklich kaputt getreten werden und dass man das auch nicht mehr einfangen kann, so sehr man es dann versucht.
Hat bei Personalgeschichten auch schon zum Ende mancher Karriere geführt, irgendwie, weil dann plötzlich dann doch was rauskam. Ja, das Interesse ist legitim. Auf der anderen Seite, ich persönlich finde es auch richtig, wenn man da einfach mal wartet, bis da was kommt. Irgendwie, dass man in so einem Moment wie in der vergangenen Woche natürlich drauf geht, ist dann auch wieder logisch. Ja. Wir hören mal mit dem Spekulieren auf, aber Sie können uns ja mal vielleicht sagen, weil Sie das ja auch schon angedeutet haben, was Ihnen wichtig ist bei der Zukunft der Rente, vielleicht ohne, dass wir jetzt allzu sehr ins Detail gehen, aber so ein paar Kernpunkte, unabhängig von dem, was Sie in der Kommission diskutieren, wie sähe aus Ihrer Sicht die ideale Lösung aus?
Für mich ist schon klar, dass wir auf jeden Fall ein System schaffen müssen, das finanzierbar ist und das vor allem auch für die junge Generation funktioniert. Wenn man sich anguckt, wie niedrig mittlerweile das Vertrauen gegenüber der gesetzlichen Rente und insgesamt der Altersvorsorge ist, gibt neue Studien, gerade auch mit Blick auf junge Menschen, da vertraut kaum noch jemand darauf, dass die Altersvorsorge für einen gesichert ist. Und das
gilt aber nicht nur für die jungen Menschen.
Nicht nur für die Jungen, insgesamt in der Bevölkerung 80-90%, je nach Umfrage, die glauben, es funktioniert nicht mehr. Und deswegen würde ich sagen, erster Punkt auf jeden Fall Finanzierbarkeit des Systems sicherzustellen. Dafür müssen wir auch Reformen machen, die auch entsprechende Finanzwirkungen haben, also auch perspektivisch dazu führen, dass wir nicht immer noch mehr Geld ausgeben, überproportional. Wir haben das im letzten Jahr bei der Haltelinie gesehen, die 120 Milliarden Euro Folgekosten allein für die 30er Jahre ausgelöst hat. Und solche Dinge sind eben extrem schwer zu finanzieren.
Ihre Deutung aber, ne?
Ist meine Deutung, aber auch die von fast allen Expertinnen und Experten und Ökonomen in Deutschland. Insofern, also ich habe jedenfalls kaum jemanden gefunden, der gesagt hat, dass die Zahl nicht stimmen würde. Und allein das zeigt aber, dass wir natürlich in der Lage sind, wo wir auf jeden Fall auf die Finanzierbarkeit achten müssen, auf das Thema Generationengerechtigkeit. Und ich finde, die Aufgabe ist, dass wir sicherstellen, dass das Gesamtversorgungsniveau für die Menschen perspektivisch steigt. Und das wird nur gelingen, aus meiner Sicht, wenn wir viel flächendeckender und auch verpflichtend auf kapitalgedeckte Elemente bauen. Wenn man sich anschaut, wo die Altersvorsorge gut funktioniert, in Dänemark, in Schweden, in den Niederlanden, in der Schweiz, liegt es vor allem daran, dass die vor einigen Jahrzehnten schon umgestellt haben, auch auf zumindest zum Teil kapitalgedeckte Elemente. Wir haben in Deutschland da immer so ein bisschen irgendwie Angst vor und Sorge, alles was mit Kapitalmarkt und Aktien zusammenhängt. Man bekommt es aber auch so hin, dass es am Ende nicht dazu führt, dass die Renten am Aktienmarkt verzockt werden, sondern dass vor allem die Renten für die Menschen steigen. Und das ist unser Ziel.
Jetzt noch die FDP gäbe, weil Sie am Anfang gesagt haben, die Leute haben kein Vertrauen mehr in die Rente, in die gesetzliche. Dann hilft natürlich aber auch es nicht, wenn Ihr Bundeskanzler sagt, die Rente wird in Zukunft nur noch eine Basisabsicherung sein. Weil das macht es ja noch kleiner, als viele das ohnehin schon befürchten, finde ich jedenfalls.
Ich würde auch noch was dranhängen an dieses Zitat von Friedrich Merz, nämlich, dass diese Idee von einer höheren Kapitaldeckung, also im Grunde die anderen beiden Säulen, Kapital oder auch betriebliche Altersvorsorge, ja vor allen Dingen für die interessant sind, für die sie auch ein bisschen in Anspruch nehmen, dass sie sprechen, nämlich für junge Menschen, die noch viel Zeit haben, genau das aufzubauen, aber natürlich für sehr große Jahrgänge, die im Grunde, ich sag mal, schon in der Mitte des Lebens in etwa angekommen sind, sich automatisch auch die Frage stellt, wie soll ich das eigentlich zeitlich, wie soll das noch gehen, dass ich mir jetzt noch was aufbaue, was tatsächlich dann womöglich diese Idee des Bundeskanzlers ein Stück weit auffängt, in Anführungszeichen.
Jetzt kann man über die Formulierung allenfalls Basisabsicherung streiten und vermutlich hätte man auch eine andere wählen können. Ich glaube,
hätte man eine andere wählen müssen?
Vielleicht hätte man auch eine deutlich verständlichere wählen müssen, die jedenfalls nicht für Missverständnisse und für ein bewusstes Missverstehen teilweise ja auch sorgt. Also an manchen Stellen wurde es natürlich auch super überinterpretiert. Dass es nicht darum ging, die gesetzliche Rente zu kürzen, ist glaube ich auch klar. Aber trotzdem muss man ja feststellen, und das ging uns auch als Jungen immer so. Wir haben ja nie gesagt, wir wollen die Haltelinie zum Beispiel nicht, weil wir sagen, die Rente ist in Deutschland super auskömmlich, sondern jemand, der nach 45 Beitragsjahren in Rente geht und irgendwie als Durchschnittsverdiener eine Rente vielleicht von 1.600 Euro oder 1.800 hat, das ist jetzt nicht viel, sondern da haben die Menschen immer noch das Gefühl, um einigermaßen den Lebensstandard zu sichern, brauche ich betriebliche oder private Altersvorsorge on top. Ich glaube, der Weg wird auf jeden Fall sein, dass man ein verpflichtendes Element einbauen muss. Wir werden nicht über freiwillige Elemente es schaffen, Verbreitungsgrade hinzubekommen bei der kapitalgedeckten Altersvorsorge, die so sind, dass alle abgedeckt sind. Im Moment sorgen vor allem die vor, die auch vorsorgen können. Und unsere Aufgabe ist, finde ich, auch für die was zu machen, die im Moment nicht am Aktienmarkt partizipieren. Gerade partizipieren die, die besonders viel Geld ohnehin schon haben. Und die Aufgabe ist es, ein bisschen umzustellen, dass es auch für diejenigen gilt, die eben eher niedrige Einkommen haben.
Was meinen Sie mit verpflichtend? Also die zusätzliche, eine zusätzliche Rente, die man privat, also selber abschließt.
Gibt unterschiedliche Modelle, gibt zum Beispiel die Möglichkeit, dass man eine betriebliche verpflichtende Altersvorsorge einführt für alle. Gibt ja aber auch andere Modelle aus anderen Ländern, wie beispielsweise in Schweden, wo man gesagt hat, man macht wirklich einen Teil auch im Umlagesystem, das in die Gesetze, das in, an den Kapitalmärkten angelegt wird. Und ich glaube auch, dass es nicht nur was ist, was für die junge Generation wirkt. Es hilft natürlich vor allem der jungen Generation, aber alle Berechnungen zeigen auch, dass es selbst für die Jahrgänge, die jetzt im Moment zum Beispiel 10 Jahre vorm Renteneintritt stehen, auch wirklich noch eine Wirkung hätte, wenn man dort was aufbaut. Und deswegen kann es für die gesamte eigentlich Breite der Gesellschaft auch eine Chance sein, dass wir es schaffen, die Altersvorsorge zu verbessern.
Mein Kollege hat neulich immer wieder gesagt, er versteht das alles. Er versteht die Dauer der Diskussion eigentlich nicht, weil es gibt ja ohnehin nur eine Handvoll, vielleicht sind es auch zwei, aber mehr nicht, Stellschrauben, an denen man drehen kann. So, und da müsste ich doch eigentlich relativ zügig, hätte sich schon längst eine Lösung haben finden müssen.
Habe ich im letzten Jahr auch immer gesagt, ich war auch überhaupt kein Fan von irgendwelchen Kommissionen, weil ich der Meinung bin, am Ende sollte Regierung entscheiden und wir sind nicht umsonst eine Koalition, da müssen wir auch den Mut haben, Entscheidungen zu treffen. Aber wir haben jetzt in den letzten Monaten uns wirklich jede Woche sehr intensiv immer getroffen, viele Stunden zusammengesessen und sind die einzelnen Stellschrauben durchgegangen. Und jetzt ist immer so im allgemeinen Empfinden, dass man sagt, ist ja klar, man kann entweder mehr Beitragszahler, ein höheres Renteneintrittsalter oder niedrigere Renten. Die Möglichkeiten haben wir, aber es gibt dann halt doch noch ein paar mehr Stellschrauben, wo wir auch Dinge verändern können, die teilweise vielleicht erst langfristig wirken, aber wir sind jetzt alle Instrumente durchgegangen und unsere Aufgabe ist es ja, auch einen Konsens hinzubekommen, möglichst einen Kompromiss zu finden. Und dafür muss man halt auch miteinander sprechen. Das dauert dann irgendwie länger. Wir sind aber jetzt alle sehr in die Tiefe gegangen. Wahrscheinlich geht es uns allen so, also sind ja vor allem Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch in der Kommission, diejenigen, die keine Wissenschaftler sind.
Die das in die Länge ziehen,
das
oder?
Das würde ich für mich zum Beispiel, ich würde es als positiv empfinden, weil es natürlich dazu führt,
das war ja nur Sport,
dass wir uns nicht die ganze Zeit politisch nur streiten. Aber jedenfalls auch für uns ist es jetzt, glaube ich, so, die keine Wissenschaftler sind. Ich zum Beispiel habe jetzt das Gefühl, nach den letzten Monaten könnte ich zumindest bald zum Rentenrecht promovieren, wenn dann irgendwann die Zeit im Bundestag
ist. Aber Politik ist doch komplizierter, als man so denkt, ne?
Also sie ist zumindest dann kompliziert, wenn wir uns von den teilweise irgendwie super phrasenhaften Forderungen in der Presse lösen und mal in die Details schauen und uns angucken, wie kriegt man eigentlich die Sachen richtig gut umgesetzt. Und das ist was wir schon auch versucht haben, weg von diesen Schlagwörtern zu gehen, weg auch von diesen ideologischen Punkten, wo wir uns im Zweifel zerstreiten, sondern wirklich auch mal zu gucken, was bringt auch was. Mhm. Und dann, wenn Politik detailliert wird, wird es halt auch ein bisschen komplizierter und anstrengender.
Erhard will schon weitermachen, aber ich hänge leider noch, es ist schon 3 Minuten her, an einer anderen Stelle und will doch noch eine Nachfrage stellen, weil es mich umtreibt. Sie haben diese potenziell sozusagen verpflichtenden Elemente angesprochen. Wenn man bei betrieblicher Altersvorsorge bleibt, würde man aber ja dann sagen, dann ist diese Verpflichtung vor allen Dingen auch eine Arbeitgeberverpflichtung. Also wir haben ja einen ganz großen Teil sozusagen, wo eben auch arbeitgeberseitig keine betriebliche Altersvorsorge angeboten wird, die auf sozusagen Menschen zugreifen, auf die Menschen zugreifen könnten. Also sozusagen ist das dann eben auch Teil der Wahrheit, dass man dann auch auf Gruppen zugehen muss, die sowieso schon ganz schön viel lamentieren gegen das, was die Union in der Bundesregierung so treibt, zu sagen, aber am Ende hängen eben alle mit drin, das ist die Idee bei der Rente. Und der zweite Punkt, ich frage mich dann trotzdem, wenn Sie gerade von den Menschen sprechen, die vielleicht noch 10, 15 Jahre haben, bis sie dann in Rente gehen werden, ungefähr, also das ist ja auch ein Korridor, über den man da spricht, wenn da das Geld, das man jetzt hat, aber trotzdem eigentlich für viele, und das zeigen ja auch ganz viele empirische Untersuchungen, gerade so reicht, um über die Runden zu kommen. Also wir haben einen sehr großen Teil der Gesellschaft, der sagt, eigentlich ist am Monatsende, ist der Euro nicht mehr da. Wie macht man denen das, also wie transportiert man als Politik, dass man aber, dass Menschen sich darauf verlassen oder darauf vertrauen können sollen, dass das ein System sein wird, das nicht letztlich heißt, du musst das halt jetzt irgendwie regeln, du Bürger, also sieh halt zu, dass du was vorsorgst, wir verpflichten dich jetzt irgendwie dazu, sondern dass auch die reelle Chance besteht, dass man das wirklich machen kann.
Es ist am Ende super schwierig, ehrlich gesagt,
weil
wir natürlich jetzt an einem Punkt stehen, wo wir eigentlich die Entscheidung vor ein paar Jahrzehnten schon so hätten treffen müssen und dann wären auch die Entscheidungen einfacher gewesen. Jetzt sind wir gerade in einer Phase, wo wir sehen, dass der Beitragssatz insgesamt, die Gesamtsozialabgabenbelastung extrem hoch ist, 43%, Perspektive steigt auf 50% und wir auch beim Rentenversicherungsbeitrag, der jetzt in den letzten Jahren einigermaßen stabil geblieben ist, sehen, dass perspektivisch ein deutlicher Anstieg zu erwarten ist. Und jetzt kann man sagen, naja, dann drückt halt den Anstieg oder reduziert am besten. Das ginge nur, wenn wirklich Renten auch extrem sinken. Das wollen wir nicht. Und deswegen muss man irgendwie versuchen, da den Mittelweg zu finden. Also gleichzeitig den Beitragssatz einigermaßen zu stabilisieren, vielleicht auch Spielräume zu schaffen, um sagen zu können, dann ist auch Spielraum da, um eben Kapitaldeckung zusätzlich zu betreiben oder betriebliche Altersvorsorge und andere Sachen. Und gleichzeitig muss dann daraus aber folgen, dass es nicht sein darf, Beitragssatz steigt und Niveau sinkt und so verlaufen im Moment die Kurven, sondern dass jedenfalls langfristig dann das Gesamtversorgungsniveau auch oder mittelfristig zumindest auch wieder steigt. Nicht nur für die, die jetzt gerade vielleicht in der Grundschule sind, sondern am besten auch für diejenigen, die schon so langsam an die Rente denken. Ich bin ja immer überrascht, dass dann in manchen Diskussionen man irgendwie den Eindruck hat, ganz Deutschland würde darüber nachdenken, wann sie eigentlich in Rente gehen könnte. Ich treffe ehrlich gesagt relativ wenig Menschen, jedenfalls so unter 40, die darüber nachdenken. Bei denen, die schon ein bisschen näher dran sind, ist es natürlich was anderes und auch völlig klar.
Manchmal sind die Leute fleißiger, als manche denken. Was ich habe mir vorhin gefragt, was würde Norbert Blüm heute sagen, ist mir gerade eingefallen, aber das können wir nicht vertiefen.
Die Rente wird sicher.
Wird. Ah, feiner semantischer Unterschied.
Das wäre zumindest meine Hoffnung.
Ja, also ich sehe schon so ein Rettich-Wahlplakat vor mir. Ja. Die Rente wird sicher.
Das aber das macht er heutzutage digital und nicht mehr mit...
Plakate nicht unterschätzen,
nicht
bitte.
Nicht mit einer Litfaßsäule. Okay. Ist auch ein Hesse gewesen, ne? Ja. Die Rentenreform ist eine Reform, wie der Name schon sagt. Es gibt aber noch ein paar mehr, auf die gucken wir gleich nochmal. Aber zwischendrin gibt es hier eine Art Zwischenruf.
Der Rant der Woche.
Bitte, Frau Dr. Rosch.
Danke. Ich freue mich seit Tagen drauf.
Rente.
Ja, also eigentlich wollte ich beim letzten Mal schon was sagen und jetzt hat sich es aber sozusagen noch mal hochgesteigert. Ich bin wirklich fast empört. Über diesen Koalitionswahnsinn dieses selbst kreierten Showdowns, der sich jetzt sozusagen anbahnt zu diesen magischen Koalitionsausschussterminen im Juni. Also das eine, du hast eben den sozusagen Koalitionsausschuss erwähnt, den ich verpasst habe, fast quasi durch meine Abwesenheit. Das war so der eine, aber jetzt haben wir ja noch eine viel dramatischere Situation. Jetzt behauptet man also, es gibt so dieses eine Datum und da werden alle vier Reformen, also wenn dann und wow und krass und das machen wir jetzt. Und ich halte das, also es regt mich auf, weil ich halte das für unglaublich fahrlässig. Und ich meine, Herr Rettich, Sie haben ja gerade eigentlich wunderbar beschrieben, wie wahnsinnig kompliziert das ist und dass man sich eigentlich für all das monatelang einbuddeln muss mit Expertise, mit dem Appell, dass man es auch eben mit Mehrheiten hinkriegen muss in der Koalition, in der man steckt und so weiter, dass ich es nicht verstehen kann, wie man jetzt schon wieder diesen Moment kreiert. Und sorry to say, Erhard, du bist natürlich davon ausgenommen. Ich ahne jetzt natürlich auch schon wieder, dass die ganze Hauptstadtpresse über Wochen auf diesen Tag zuschreiben und zusenden wird. Noch 3 Wochen bis zum Koalitionsausschuss, ob sie es wohl wirklich hinkriegen, jetzt all diese 4 Reformen zu machen und so weiter.
Es sind sogar noch 2 mehr.
Es macht mich wahnsinnig und ich verstehe nicht, warum man das macht. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber wir haben, das haben Sie ehrlicherweise, lieber Herr Rettich, in ein paar Interviews auch so angeteasert, ne? Wir haben so ein Zeitfenster, weil wir hatten diese Landtagswahlen und wir haben noch 3 und die sind, weiß Gott, auch sehr komplex und dann könnte es schon wieder viel schwieriger werden für alles Mögliche im Bund. Und ich halte es trotzdem für falsch, dass man sich selber ohne Not diese wahnsinnig hohen Linien setzt, über die man, das wäre zumindest meine Befürchtung, dann doch sehr wahrscheinlich auch wieder drüber kippt, weil es eben so kompliziert ist, wie Sie beschrieben haben.
So.
Das musste raus.
Ist gut.
Entschuldigung.
Ja.
So, jetzt ihr.
Weil außer denen, die wir ja immer im Gespräch sind, dürfen wir auch die neue Schuldenregelung nicht vergessen und das Wahlrecht irgendwie.
Ja.
Und da geht es ja gerade auch nicht wirklich voran. Also es sind ja nicht nur diese 4, die sind ja schon schwer genug. Also wir führen das, nachdem sie sich hier echauffiert hat, wie ich finde, zu Recht, gucken wir zu dem Thema, wo wir sowieso hin wollten, können Sie auch gerne gleich natürlich was zu sagen, nämlich tatsächlich brauchen diese Reformen nicht eigentlich mehr Zeit und muss man sie nicht so wichtig, weil sie auch so wichtig sind und weil sie auch eine Erzählung brauchen, damit die Leute sie auch verstehen und auch akzeptieren, wenn es mal Einbußen bei einem selber gibt, brauchen die nicht einfach mehr Zeit. In der letzten Folge war Petra Köpping hier, die hat genau das auch so gesagt, irgendwie Politik lässt sich zu sehr treiben, jetzt auch wieder, ne?
Wir sind natürlich in einer Zeit, in der wir auch relativ bald und schnell Entscheidungen treffen müssen, weil die Lage einfach extrem dramatisch ist, wirtschaftlich, aber auch insgesamt in der Gesellschaft. Und es ist jetzt auch nicht so, dass wir irgendwie direkt am Anfang der Legislaturperiode stehen, sondern die ist natürlich auch schon jetzt etwas fortgeschritten.
Also Druck muss sein.
Deswegen finde ich, ist eigentlich der Druck gar nicht so schlecht, dass es überhaupt Druck gibt. Ich habe es für einen Fehler gehalten, dass wir immer Politik danach machen. Jetzt ist gerade Landtagswahl, da können wir gar nichts entscheiden und vorher auch nicht. Und dann gucken wir mal, wann die nächste Landtagswahl ist. Ich beschreibe das auch, das ist halt irgendwie vielleicht Realpolitik, halte es aber wirklich für einen Fehler, weil auch die Menschen ja erwarten, dass wir einfach Entscheidungen treffen, unabhängig davon, ob jetzt gerade irgendwo gewählt wird oder nicht. Und mit Blick auf den Koalitionsausschuss, ja, also in Hessen haben wir bei der letzten Landtagswahl plakatiert, nicht zu viel versprechen, aber alles halten. Wahrscheinlich ist das eher das Prinzip, das die meisten wünschen würden. Und trotzdem ist es ja jetzt so, dass der 30. Juni steht, die Erwartungshaltung dafür sehr hoch gesetzt wird, auch von der Koalitionsspitze selbst. Und dann dürfte auch die Erwartungshaltung der Menschen sein, dass wir die Erwartungen erfüllen und dann nicht wieder aus dem Koalitionsausschuss rauskommen mit Minimalkonsens und Ergebnissen, sondern dass wir jetzt auch abliefern. Und jetzt müssen wir halt zeigen, ob die Koalition funktioniert.
Spüren Sie das, wenn Sie da in der Rentenkommission zusammensitzen, diesen Zeitdruck?
Wir wussten eigentlich von Anfang an, dass wir Zeitdruck haben und die Kommission wurde ja auch, die war ja eigentlich mal geplant, was ich auch für einen Fehler gehalten habe, für irgendwie 1,5 Jahre und Mitte 2027 sollen dann erst die Ergebnisse vorliegen. Dabble Bars hat noch im letzten ARD-Sommerinterview, glaube ich, war es gesagt, dass ja erst dann die nächste Regierung irgendwann auch Ergebnisse umsetzen wird und wir wussten von Anfang an, wir müssen schnell fertig werden, bis Sommer liefern, danach muss es umgesetzt werden und wir haben als Fraktion im Fraktionsvorstand auch beschlossen, dass wir die Ergebnisse auch im Bundestag bis Ende Oktober beschließen wollen.
Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Gut, dass Sie das auch nochmal sagen, weil es ist, glaube ich, nicht nur die Meinung, es wird ja immer geguckt auf diese 3 Landtagswahlen im September. Ne? Mhm. Aber wenn ich was verändern will, muss ich natürlich auch gucken, wie lange der ganze Gesetzgebungsprozess noch dauert. Irgendwie. Das heißt, ich muss zu einem bestimmten Punkt mal einen Konsens haben, dann werden die Dinge, dann werden die Gesetze geschrieben, irgendwie, dann gehen sie in den Prozess, erste Lesung, Anhörung, zweite Bundesrat. Spielt immer noch eine Rolle. Das heißt, es sind nicht nur, weil alle von diesem Zeitfenster reden und alle denken dann sofort ausschließlich an diese Landtagswahlen, aber das alleine ist es ja nicht.
Und wir müssen natürlich auch einfach mit Blick auf die Haushaltslage zum Beispiel Entscheidungen treffen, die auch im nächsten Jahr am besten schon wirken. Das gilt jetzt nicht so sehr bei der Rente, weil da alle Maßnahmen eher auch mit Vertrauensschutz und anderen Fragen ein bisschen langfristiger auch Wirkung entfalten. Aber wenn wir uns anschauen, wie in den nächsten Jahren sich die Haushaltslage entwickelt, dann kann man jetzt jedenfalls nicht noch ein weiteres Jahr warten, sondern sollten wir jetzt bald auch Entscheidungen treffen.
Ich bin noch nicht, ja, also.
Sie ist nicht zufrieden.
Nein, weil ich finde genau da, also du, es ist ja super, ich meine, du sitzt da in dieser Sprecherkabine, lieber Erhard, und begleitest diese Lesungen und diese mühsamen Prozesse und dann arbeiten Ausschüsse im Hintergrund. Und
die ja wichtiger sind.
Genau, also aber wo auch Zeit gebraucht wird und wir haben oft drüber geredet in der Vergangenheit, dass sozusagen die Abgeordneten im Bundestag sich beschwert haben, dass sie zu wenig Zeit hatten. Der Bundesrat hat das noch viel vehementer getan und gesagt, es kann nicht sein, dass wir immer so kurzfristig mit Sachen konfrontiert werden und dann muss alles ratzfatz beschlossen werden. Und das ist so das, was mich daran, also es mag jetzt eine Finesse sein, aber wenn man sagt, der 30.06. steht, dann weiß ja jeder im politischen Berlin, danach ist Sommerpause, dann kommen eben genau am Ende dieser Sommerpause diese 3 Landtagswahlen und meine große Befürchtung wäre einfach, dass zum einen diese Verfahren unterschätzt werden. Wir haben ja auch sehen, auch jetzt bei der GKV eben schon erwähnt, dass es von den Ländern massive Gegenwehr gibt, dass eigentlich da noch viel verhandelt werden muss. Da bräuchte man eigentlich noch mehrere Schleifen, um das so zu drehen, dass man nicht wie bei der magischen Entlastungsprämie am Ende dann sozusagen einfach in einem Nein des Bundesrates landet. Also, und das macht mich daran so ratlos, dass ich denke, also ja, natürlich, ich sehe den Zeitdruck. Sie haben auch, Herr Rettig, ich habe es hier extra nochmal aufgeschrieben, in einem Interview, noch gar nicht lange her, im Februar diesen Jahres gesagt, dass Sie sagen, der Druck von Experten, Gesellschaft, wirtschaftliche Lage, der ist auch wichtig, weil Sie damals, also zumindest dem Glauben anhingen, aus eigenem Antrieb, fürchte ich, wird es in der Koalition nicht gelingen. Dafür sind Union und SPD zu unterschiedlich. Also ich sehe den Bedarf, auch Zeitdimensionen einzugehen, aber ich halte es trotzdem für ganz verheerend, dass man sich auf diese Daten so fixiert, weil eben die Gefahr, dass am Ende genau dann doch das passiert, nämlich dass es ein Minimalkonsens ist, würde ich sagen, so ein bisschen erfahrungsgeleitet auch nicht völlig abwegig ist. Also wenn man auf das erste Jahr dieser Koalition zurückschaut, dann hatten wir genau das ja mehrfach, dass am Ende unterm Strich dann so wenig stand, dass dann in der Bevölkerung auch zu Recht gesagt wurde, ja Leute, das kann es ja jetzt wohl auch nicht sein.
Deshalb könnte es ja eine Überlegung sein, dass man zumindest, jetzt wissen wir, es ist am 30. Juni, jetzt sind wir mal optimistisch betrachtet, würde ich sagen, so Mitte Mai noch, dann haben wir noch ein bisschen Zeit und könnten ja die Entscheidung am 30. Juni auch entsprechend vorbereiten, dass die gut vorbereitet sind und danach auch ein Kompromiss und Konsens möglich ist. Es wäre ja eine Option, wie man da rangehen könnte, und ich glaube, so kann es auch gelingen. Der Fehler in den letzten Monaten war schon an manchen Stellen, man hat die Erwartungshaltung sehr hoch gesetzt. Irgendwie wussten aber beide noch gar nicht so richtig, wo will man rauskommen.
Also beide Koalitionspartner.
Beide Koalitionspartner, und ich glaube, das ist auch ein Grundproblem für uns. Bei der SPD ist es vielleicht auch so, aber ich sehe es vor allem bei uns. Wir haben natürlich auch bei manchen Themen, wo wir sehr gut darin sind, zu sagen, wir brauchen große Steuerreformen. Hatten wir eigentlich gar kein Konzept. Also ich kannte jedenfalls keins. Wir haben das dann gesehen, als zwei Kollegen bei uns aus der Fraktion, Yannick Buri und Florian Dorn, mal ein Steuerkonzept vorgelegt haben und plötzlich auch eine Debatte darüber losging.
Zwei junge Kollegen, das können wir vielleicht auch erwähnen.
Ja, sehr gut. Und ich glaube, vielleicht brauchen wir das auch in mehr Bereichen, dass es auch wirklich in der Tiefe Konzepte gibt, über die wir uns dann unterhalten können und wo wir dann am Ende auch einen Kompromiss finden. Das ist der bessere Weg, als immer über Forderungen in der Zeitung und irgendwie auf abstrakter Ebene. Ihr wollt Reiche entlasten, ihr wollt irgendwie alle Reichen belasten. Das ist ja völliger Quatsch, darum geht es nicht. Ich glaube, man kann einen Konsens finden, einen Kompromiss.
Oder rote und schwarze Linien.
Genau, oder rote und schwarze Linien.
Erhard, jetzt muss ich dich was fragen, weil, also ich wäre, und das ist sozusagen parteipolitisch unabhängig, ich wäre Fan dieser Idee, dass das eigentlich der bessere Weg wäre, um zu Ergebnissen zu kommen. Glaubst du, das ist in der Medienökonomie dieser Hauptstadt machbar? Also wie würde man es hinkriegen, dass man dafür wirbt, dass das nicht heißt, dass deshalb Journalismus weniger kritisch ist oder so. Aber wie müsstet ihr auf Politik schauen, damit das ginge?
Oh.
Lass dir Zeit. Oh. Ich habe nichts mehr vor.
Ja, haben wir nicht. Also ich glaube, in Teilen gibt es ja, ne? Also wenn man sich einige, es gibt ja ziemlich viele Kolleginnen und Kollegen, die sich mit Themen sehr intensiv beschäftigen, egal aus welchem Bereich und dann auch tief drin sind. Aufmerksamkeitsökonomie spielt aber, glaube ich, spielt das dann mal wieder zurück, irgendwie bei den Akteuren auch eine große Rolle. Weshalb die Angebote, ich sage es jetzt auch mal sehr pauschal und weiß das auch, dass ich das mache, aus der Politik auch immer, fast immer da sind. Wir haben es ja gerade am Anfang besprochen, irgendwie, das ist ja auch kein Zufall. Also jeder versucht, es ist ja eine Frage von, wie viel kann ich durchsetzen in so einem Prozess irgendwie und wie befeuere ich dann die öffentliche Debatte, sodass ich vermute mal, solange es die einzelnen Akteure gibt, die mal einen raushauen, sei es über die Dauer dieser Legislaturperiode oder was auch immer, wird das natürlich aufgenommen werden, gerade heutzutage, wo wir nicht mehr die klassischen Medien haben, wo die Zeitung definitiv erst am anderen Morgen erscheint, sondern wo wir sehr schnelle Medien haben, die sehr schnell reagieren, irgendwie tagsüber und dann wieder andere darauf. Ich glaube, das kriegt man nicht mehr weg.
Sind wir nicht vielleicht zu sehr gepolt auf immer die nächste Phrase und ja, das, was die Menschen hören wollen. Und vielleicht wollen die Menschen ja eher die konkreten Inhalte auch an manchen Stellen hören. Und wenn man es da schaffen würde, auch mehr in die Tiefe zu gehen mit konkreten Konzepten, können wir im Zweifel immer noch drüber streiten, was richtig ist und was falsch ist, aber vielleicht ein bisschen von dieser abstrakten Metaebene weggehen.
Völlig einig im Grunde, aber ich glaube, dieses Medium, für das ich ja auch arbeite oder Medien insgesamt, die gieren natürlich auch immer nach neuen Sachen irgendwie und ob die tatsächlich Substanz haben oder nicht, das wird gelegentlich gar nicht besprochen, sondern das ist neu, das ist frisch, da sagt einer was und dann sage ich in meiner Redaktion beispielsweise, das ist Kokolores, weil das lässt sich gar nicht umsetzen, müssen wir eigentlich nicht machen, aber der Satz ist halt im Raum, in diesem Fall hier vom Chef von Ihrem Parlamentskreis Mittelstand beispielsweise. Christian von Stetten. Und wenn der Satz da ist, wird halt drüber berichtet irgendwie. Dann kann man zwar noch intervenieren und sagen, Leute, denkt da nochmal eine Runde drüber nach. Aber nein, dann ist er aber eh schon in der Welt. Und dann gibt es natürlich ganz häufig auch die Situation, dass wir dann auch nicht mehr sagen können, wir ignorieren das, diese Diskussion, die dann entstanden ist. Wie sinnig oder unsinnig sie auch ist. Mhm. Wechselseitiges Geschäft.
Den Eindruck und kann man haben.
Und wechselseitig zu hinterfragen, gar keine Frage.
Ich fand, was man gerade sehr schön hören konnte, Herr Herdig, passt vielleicht zu ein paar Headlines, die es über Sie so gab in der Vergangenheit. Sie wurden erst als Rentenrebell sozusagen geframed, wie man heutzutage sagt. Und dann hat sich, würde ich sagen, die Tonalität ein bisschen verschoben zu sozusagen der Rebell ist ruhiger geworden und jetzt ist er da ganz gewissenhaft in der Kommission unterwegs. Wo das vielleicht herkommen könnte oder was man sonst so über Sie wissen sollte, das weiß hier im Raum nur einer. Beim letzten Mal haben wir tatsächlich aus Zeitgründen ausnahmsweise mal auf die Kategorie verzichtet, aber heute ist sie wieder da. Die
Tempo-Bio.
Genau, Pascal Reddich wurde im hessischen Gelnhausen geboren und wuchs in Rodenbach bei Hanau auf, also etwa 25 Kilometer östlich von Frankfurt am Main. Und ich finde, man hört gar nichts davon, wenn er so spricht.
Streng mich an.
Aber warum?
Lassen Sie es doch raus.
Ursprünglich aus Baden-Württemberg. Deswegen bin ich auch gar nicht richtig eingeplagter Hesse, aber VfB Stuttgart-Fan. Und deswegen freue ich mich, dass Sie morgen im DFB-Pokalfinale stehen.
Sorry. Und ich drücke sogar die Daumen. Aber das hat einen anderen Hintergrund. Nach dem Abitur studierte er Rechtswissenschaften in Bayreuth und Mainz. Er war Stipendiat der Adenauer Stiftung, deren Vorsitzende erst kürzlich hier zu Gast war. Und legte 2019 mit Mitte 20 die erste juristische Prüfung ab. Anschließend war unser Gast bis 2021 als Büroleiter und wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bundestag tätig bei Katja Leikert, wenn ich das richtig gelesen habe, habe ich auch schon interviewt übrigens, schon ein bisschen her. Es folgte das Rechtsreferendat mit Stationen am Landgericht Hanau, bei der Staatsanwaltschaft Hanau, im hessischen Innenministerium sowie in zwei Anwaltskanzleien. 2023 dann die zweite erfolgreiche juristische Staatsprüfung und 2024 wurde Pascal Reddich Rechtsanwalt in einer Frankfurter Kanzlei für Presse- und Medienrecht. Deswegen müssen wir heute hier doppelt aufpassen.
Aber hallo.
Mitglied von Junger Union und CDU ist Pascal Reddich seit 2011, also seit etwa seinem 16. Lebensjahr. Und er hat fast von Anfang an Funktionen übernommen, etwa als Kreisvorsitzender der Jungen Union oder seit 2018 als einer der stellvertretenden Bundesvorsitzenden der JU oder von 2022 bis 2024 als Mitglied der CDU-Grundsatzkommission Soziale Sicherung. Und schon sind wir bei Ämtern und Mandaten. Da begann die Karriere, wie so oft, auf kommunaler Ebene, hier in der Gemeindevertretung Rodenbach, später in der Stadtverordnetenversammlung Hanau, unter anderem als Vorsitzender der dortigen CDU-Fraktion. Seit 2021 ist unser Gast zudem Mitglied im Kreistag des Main-Kinzig-Kreises, seit 2022 im Ortsbeirat Hanau-Innenstadt. Und ich glaube, da ist man ganz gut geerdet, wenn man sowas macht. 2025 kandidierte Pascal Reddich im Wahlkreis 179 Hanau für den Bundestag und gewann mit 32% der Erststimmen das Direktmandat. Als Vorsitzender der Jungen Gruppe haben wir ihn bereits vorgestellt, dass er mit diesen insgesamt 18 Bundestagsabgeordneten gegen das Rentenpaket der Koalition argumentierte, ist bekannt. Ebenso, dass diese Gesetze zum Beispiel zum zukünftigen Rentenniveau dann doch angenommen wurden. Niederlagen, und das sage ich jetzt ganz betont in Anführungszeichen, ist unser Gast aber ein wenig gewohnt, denn laut seiner Homepage war schon seine erste kommunalpolitische Initiative erstmal nicht von Erfolg gekrönt. Es ging um Tornetze für einen Bolzplatz. Die gab es damals nicht, aber einige Jahre später den Eintritt in die Junge Union, denn, so sagt Pascal Reddich auch heute noch, politisches Engagement lohnt sich immer.
So ist es.
Im Großen und Ganzen alles richtig.
Sehr gut.
Oder irgendwelche Ungenauigkeiten?
Nicht mehr Mitglied des Kreistags, okay. Weil Hanau mittlerweile kreisfrei ist und Hessens kleinste Großstadt. Und deswegen
Großstadt
nicht mehr Teil des Kreistags, aber ansonsten stimmt alles.
Katja Leikert, von der habe ich ein Zitat gefunden, wir haben sie ja gerade auch erwähnt, hat dem Tagesspiegel im November vergangenen Jahres gesagt, über sie, sie seien bescheiden, aber auch für die große Bühne gemacht. Können Sie da was mit anfangen? Sie waren ja auf der großen Bühne im letzten Herbst.
Also ist natürlich eine super nette Zuschreibung. Ich fand im letzten Jahr manche Zuschreibungen, so Sachen wie Rentenrebell und so, hat gar nicht so gepasst. Ich war eigentlich immer schon eher ruhig, würde ich sagen. Das ist dann wahrscheinlich in so einer Debatte so, dass man auch damit leben muss. Dass jetzt auch der Spruch irgendwie Rentenrebell oder die Zuschreibung uns vermutlich noch ein paar Jahre begleiten wird. Katja Leikert war meine Vorgängerin im Bundestag und deswegen haben wir irgendwie auch viel miteinander zu tun gehabt. Wenn sie sowas sagt, freue ich mich natürlich drüber.
Sie sind ja jetzt noch gar nicht lange im Bundestag, also gerade wenn es um so Verfahrensfragen geht, also wie läuft sowas eigentlich ab, wenn man jetzt so ein Gesetz, also in dem Fall zum Beispiel die Rentenpakete auf den Weg bringt. Und zu dem Zeitpunkt, als das alles losging im vergangenen Herbst, da war die Legislatur ihrer Arbeit hier im Deutschen Bundestag gerade sozusagen so ein halbes Jahr alt. Sie hatten zwar als Mitarbeiter diese Verfahren erlebt, aber der Rollenwechsel ist ja dann schon nochmal was anderes, wenn man selber Abgeordneter ist. Wie haben Sie diese Zeit erlebt in diesen großen Debatten und vielleicht jetzt gar nicht so sehr mit der SPD, also dem Koalitionspartner und den erwartbaren Differenzen, sondern vor allen Dingen erstmal in Ihrer eigenen Fraktion?
Es war ja auch mehr eine Unionsgeschichte.
Ja, das ist richtig.
Wurde dann jedenfalls irgendwann eine. Aber es ist, glaube ich, es ist ja im Bundestag so, dass man verschiedene Berichterstatter-Themen hat und dort dann auch die Gesetze verhandelt. Und ich war oder bin Berichterstatter für das Thema gesetzliche Rente. Und es war fairerweise mein erstes Berichterstattergespräch und auch Berichterstatterthema. Jetzt kann man sagen, vielleicht ein bisschen vermessen, da auch direkt einen Aufstand zu machen. Aber es war eben ein Thema, ich habe mich da schon extrem lange auch mit beschäftigt, wo ich einfach fest davon überzeugt war, dass es falsch war. Und deswegen war das am Anfang auch was, wo wir wirklich sehr fachlich drauf geschaut haben, über mehrere Monate, auch ohne, dass es eine entsprechende Aufmerksamkeit hatte.
Ich muss kurz eine Zwischenfrage stellen, weil ich also zumindest vermute, dass mit der Idee ein Berichterstattergespräch nicht jeder was anfangen kann. Was macht man denn da überhaupt? Also was ist ein Berichterstattergespräch?
Also wenn ein Gesetz in die erste Lesung im Deutschen Bundestag kommt, dann ist es so, dass meistens das Ministerium einlädt und dann SPD und CDU-Berichterstatter jedenfalls mit dabei sind, meistens auch CSU noch, und dann versucht man, die kritischen Punkte an einem Gesetz entsprechend zu verhandeln und irgendwie zu Lösungen zu kommen. Also beim Thema Arbeit und Soziales und Rente ist es dann halt so, als Unionsberichterstatter und Politiker sitzt man dann eine Armada an Beamtinnen und Beamten aus dem BMAS, aus dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales, und der SPD gegenüber, was so fließend ineinander übergeht, und da muss man halt versuchen, sich da entsprechend auch durchzusetzen und irgendwie die Verhandlungspunkte zu machen und an manchen Stellen vielleicht auch noch zu Veränderungen zu kommen. Und die Debatte im letzten Jahr war natürlich extrem krass und intensiv. Wir haben die ja auch so nicht geplant, sondern das ist dann irgendwie von jeder Woche zur nächsten ist es irgendwie intensiver geworden und auch nochmal was dazugekommen. Dann der Deutschlandtag mit den Äußerungen des Bundeskanzlers, was dann nochmal medial auch ein bisschen was gedreht hat. Und es war jedenfalls nicht so geplant. Am Ende war für uns klar, wir wollen da zu unseren Überzeugungen auch stehen. Deswegen haben wir dann auch nicht irgendwann gesagt, gut, dann drehen wir jetzt bei. Aber für uns ist auch allen klar, dass man sowas natürlich nicht regelmäßig machen sollte.
Warum nicht?
Naja, weil dann irgendwann auch Politik nicht mehr funktioniert. Ich glaube, man kann das machen.
Man hängt dann doch an Mehrheiten, ne?
Ja, also eine Koalition funktioniert, auch wenn sie es immer schön anhört und man sagt eigentlich, warum steht ihr nicht zu euren Überzeugungen, ist doch jeder nur seinem Gewissen verbunden und verpflichtet, und es ist ja auch nach dem Grundgesetz so, aber eine Koalition funktioniert auch nur dann, wenn alle sich auch disziplinieren. Ich finde, wir müssen es innerparteilich austragen und in der Fraktion streiten, und manchmal wird es aber auch Punkte geben, wo man einfach sagt, das kann ich so nicht mitmachen, da kann ich nicht mitgehen. Ich hätte mir damals schon noch gewünscht, dass wir auch zu Änderungen kommen. Ich glaube auch, dass es möglich gewesen wäre. Wir haben auch Vorschläge gemacht, aber dann war es halt irgendwann nur noch eine parteipolitische Frage.
Wie haben Sie denn, also Sie haben ja gesagt, wir müssen eigentlich innerhalb der Fraktion streiten. Wie haben Sie denn den Streit innerhalb der Fraktion erlebt? Also ich stelle mir jetzt gerade ganz naiv einfach mal vor, Sie sind der Berichterstatter, da ist dieser große Fraktionssaal, da steht jetzt Pascal Rettich auf und sagt, pass mal auf Leute, ich habe hier mal ein bisschen was zu sagen. Also wie war das für Sie auch als junger, neuer Bundestagsabgeordneter in der Fraktion?
Früher war es, glaube ich, so, jedenfalls haben mir das auch ältere Kollegen erzählt, dass Volker Kauder immer in der ersten Fraktionssitzung mehr oder weniger den jungen und neuen Abgeordneten signalisiert hat. Also schön, dass ihr alle da seid. Die ersten 4 Jahre steht hier keiner von euch auf und alle halten mal die Klappe. Er hat es ein bisschen diplomatischer vermutlich formuliert. Und die Zeit ist natürlich heute schon eine andere. Also wir haben auch eine andere Fraktionskultur.
Was ist anders jetzt?
Dass es schon völlig in Ordnung ist, auch in der Fraktion zu diskutieren, und unabhängig davon, ob jemand jetzt besonders lange dabei ist oder nicht, wir auch die Möglichkeit hatten, unsere Punkte einzubringen. Und es war ja auch in den ersten Monaten und von Anfang an eigentlich so, dass sich auch ganz viele an unsere Seite gestellt haben, gesagt haben, das ist völlig richtig, wir sehen es auch so und wir brauchen noch Veränderungen. Und es sich dann erst irgendwann dann gedreht hat, wenn es dann wirklich Schlag auf Schlag ging und wir kurz vor der Abstimmung standen. Aber bis dahin habe ich das in unserer Fraktion als extrem konstruktiv wahrgenommen und auch so, dass alle bereit waren, für Veränderungen zu kämpfen.
Und trotzdem haben Sie derzeit gesagt, aus einer Sache wurde eine Machtfrage.
Und ja eigentlich vor allen Dingen auch in Ihrer Fraktion, ehrlicherweise dann.
Ja, aber nicht so sehr.
Oder in Ihrer Partei im weiteren Sinne.
Es wurde dann irgendwann natürlich auch medial gemacht zu einer Frage Seid ihr jetzt gegen den Kanzler?
Deshalb habe ich vorhin den Gedanken hatte ich gerade schon mal. Deswegen Entschuldigung, dass ich da an der Stelle sich jetzt unterbreche. Ich dachte, das ist ja im Grunde das, was wir vorhin auch schon mal so besprochen haben. Ne? Da tun sich plötzlich Personenkonstellationen auf, über die lässt sich natürlich wunderbar berichten, weil das alles so schön einfach ist, der gegen den etc. Und ich glaube, dass auch in dem Fall die tiefer liegende Diskussion, worum es eigentlich geht, und jedenfalls in Teilen, ich sage es mit Vorsicht, in Teilen auf der Strecke geblieben ist, weil einfach diese Duellsituation, Redig gegen Spahn oder was auch immer, junge Gruppe gegen Fraktionsvorstand oder was auch immer, irgendwie natürlich viel einfacher zu handeln und irgendwie auch viel plakativer.
Das stimmt. Ich war aber trotzdem auch überrascht, um auch was Positives über die Berichterstattung zu sagen, dass es auch wirklich, wenn man sich mal die Berichte teilweise anschaut, ja, Rentenpolitik jetzt nichts ist, wo man irgendwie besonders tief gerne sich anschaut, was bedeuten würde. Und dass es wirklich viele Berichte gab, wo man das Gefühl hatte, da haben sich auch wirklich Journalistinnen und Journalisten extrem tief mit der Materie befasst. Also wir haben schon auch lange über die Sachfrage diskutiert und dann irgendwann wurde es halt zu der Machtfrage Kanzler oder junge Gruppe. Da wollten wir die hin. Das war auch unglücklich und glaube ich nicht so von jeder Seite auch gewünscht. Wir sollten jedenfalls jetzt in Zukunft gucken, dass es nicht wieder vorkommt. Und wir am besten Seite an Seite für die entsprechenden Reformthemen kämpfen.
Das passt ganz gut, was wir jetzt noch vorhaben. Und zwar ein O-Ton von Nathanael Liminski, der im November bei uns gewesen ist. Und den haben wir gefragt, was ist eigentlich die Aufgabe und die Rolle der jungen Gruppe bzw. der jungen Union?
Zuerst einmal hat sie natürlich die Rolle, die Vertretung der jungen Generation in der Partei, CDU und CSU zu sein, aber natürlich auch in der Gesellschaft. Ich glaube, Generationengerechtigkeit ist das Thema Nummer eins für jeden, der in der Jungen Union Verantwortung übernimmt. So wie ich die Vertreter der jungen Generation, ob nun Johannes Winkel als Vorsitzender oder Pascal Reddich als Chef der jungen Gruppe in der Unionsfraktion wahrnehme, ist man schon darum bemüht, auch eine Lösung in der Sache zu finden. Gleichzeitig hat eine Jugendorganisation auch den Auftrag, Frühwarnsystem zu sein, in der Sache, aber eben auch politisch.
Herr Reddich, finden Sie sich wieder? Oder haben Sie das Gefühl, Sie sind dieser Rolle, die Nathanael Liminski da beschrieben hat, gerecht geworden, Frühwarnsystem zu sein?
Auf jeden Fall. Wir haben sehr früh bei dem Thema auch darauf hingewiesen und ich sehe das auch bei anderen Themen, dass es schon unsere Aufgabe auch ist, natürlich uns für die Interessen der jungen Generation einzusetzen, da besonders laut auch zu sein und auch zu sagen, wo man vielleicht auch gerade in die falsche Richtung läuft. Wir sehen es gerade auch bei der Debatte zum Elterngeld, wo ich schon davon überzeugt bin, dass wir eher Elterngeld erhöhen, statt zu kürzen, der richtige Weg wäre und das machen sollten. Und da würde ich es als unsere Aufgabe empfinden, darauf hinzuweisen. Wir versuchen das nicht in einem besonders irgendwie populistischen Stil zu machen, in dem wir besonders laut sind oder so, sondern wirklich einfach sachlich die Dinge vorzutragen. Ich glaube auch, dass das irgendwie die Erwartungshaltung von den meisten Menschen ist, dass wir uns dann nicht immer innerparteilich die ganze Zeit zerstreiten, aber unsere Aufgabe ist schon auch an manchen Stellen einfach zu zeigen, wir müssen auch Dinge verändern. Und in der Politik ist es manchmal so, dass die Mechanismen dazu führen, dass man immer den einfachsten Weg geht und dass wir gar nicht so den Mut haben, immer die richtigen Entscheidungen zu treffen, sondern den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden. Und unsere Aufgabe als junge Gruppe, als junge Union ist es, da auch wirklich der Stachel zu sein und im Zweifel auch manchmal weh zu tun.
Ich muss jetzt nochmal an den Sound dieser Sendung denken. Also die jungen Leute von heute. Herr Reddich, ich bin jetzt 38, frage mich gerade, also wer sind denn eigentlich diese jungen Leute, für die Sie da sozusagen das Wort ergreifen? Weil so ein bisschen, also in dem Gespräch damals mit Nathanael Liminski ging es um eben die Generation, die jetzt im Job angekommen ist, Familienplanung, ne? Elterngeld wäre auch da natürlich ein Thema. Also die Frage, plane ich überhaupt Familie? Ja oder nein, die womöglich auch an solchen Themen hängt. Aber ich würde ja sagen, junge Leute sind eigentlich auch noch ganz schön viele andere, nämlich die, die deutlich jünger sind. Sie haben eben die angesprochen, die jetzt im Kindergarten oder in der Grundschule sind. Sind das auch die, für die Sie sprechen?
Klar, auf jeden Fall. Wenn es ums Thema Generationengerechtigkeit geht, geht es vielleicht sogar auch um die, die noch gar nicht geboren sind. Und Politik hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten ja immer nur von Legislaturperiode zu Legislaturperiode gedacht. Und ich verstehe das auch sehr, weil man natürlich darauf achtet, wie wird man wiedergewählt. Und wenn jetzt man zahlenmäßig insgesamt eher eine ältere Bevölkerung hat, schaut man vielleicht nicht so darauf, wie machen wir eigentlich eine Politik, die auch jungen Menschen was bringt, die auch vielleicht denen was bringt, die erst in ein paar Jahren neu dazukommen in diese Welt. Und da müssen wir viel mehr hin, weil was man schon merkt, und das gilt sowohl bei denen, ich merke das, wenn ich irgendwie bei Schulklassen unterwegs bin, egal ob das jetzt jemand ist, der 15 ist oder 25, 30 oder noch ein bisschen älter, in der jungen Generation ist so ein Grundgefühl da, dass irgendwie in Deutschland das, was früher mal galt, nächsten Generationen wird es mal besser gehen. Wir haben ein Aufstiegsversprechen, dass es nicht mehr in der Form vorhanden ist, wie wir das eigentlich uns auch für die nächste Generation wünschen würden. Und das wieder mal umzudrehen durch eine positive Zukunftserzählung, durch Zukunftsperspektiven und durch die richtigen Entscheidungen, um wieder ein Aufstiegsversprechen im Land hinzubekommen, wäre schon unsere Aufgabe. Und dafür müssen wir auch die richtigen politischen Entscheidungen treffen.
Denken auch die Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen drüber nach, über diesen Punkt übrigens.
Deswegen kann es ja auch ein gemeinsames Narrativ zum Beispiel auch für diese Koalition sein und ein gemeinsamer Weg. Wir suchen ja die ganze Zeit nach Themen, die uns verbinden.
Jetzt würde ich ja fast das als Schlusspunkt lassen wollen, aber diese eine Frage treibt mich doch um. Ich finde das ziemlich weitreichend, wenn Sie sagen, die Politik hat in den letzten Jahrzehnten eigentlich nur von Legislatur zu Legislatur gedacht, weil mir würden spontan auch ein paar Gesetze einfallen oder Initiativen, die eigentlich auf längerfristige, nachhaltigere Sachen angelegt waren. Also es ist schon mutig, wenn man das so sagt, finde ich. Und würde fragen, glauben Sie, wenn wir uns jetzt in 2, 3 Jahren wieder treffen, wenn es darum geht, dass Sie gewählt werden wollen, Sie, Ihre Partei, Sie als Person natürlich auch, dass man die unbestritten größte Gruppe der Wählerinnen und Wähler, und das war letztlich ein bisschen das, was Ihr Bundeskanzler Ihnen auf diesem Deutschlandtag auch ins Mikro gesprochen hat, nämlich die Rentnerinnen und Rentner, also ältere Menschen, damit überzeugen können, dass man sagt, ja, vielleicht nicht für alles mehr für euch und so perfekt, aber für die, die nach euch kommen?
Ich habe das im letzten Jahr gemerkt und auch in den letzten Wochen extrem stark, dass gerade ältere Menschen sagen, ich verstehe das alles und natürlich hätte ich am liebsten einfach jedes Jahr massiv steigende Rentenerhöhungen, aber ich habe Kinder und ich habe Enkelkinder und ich will, dass für die die Welt auch funktioniert und das System, und ich glaube, dass es genauso wie es Kinder gibt und Enkelkinder, die wollen, dass ihren Großeltern oder Eltern gut geht, gilt es umgekehrt genauso, und deswegen haben wir in der Bevölkerung, glaube ich, gar nicht so sehr dieses Jung gegen Alt, sondern viel größere Bereitschaft, Reformen mitzutragen, wenn die am Ende gerecht und fair sind und wenn sie vor allem auch in die Zukunft blicken und zeigen, es wird besser.
Das war die Werbung für eine gelungene Koalition. Wir machen noch ein bisschen, wir machen noch ein bisschen Werbung für Kollegen. Geht doch ganz schnell.
Politikum, der Meinungspodcast.
Genau, das Produkt der Kolleginnen und Kollegen von WDR 5, die auch immer brav Werbung für uns machen gelegentlich, abrufbar über alle Podcast-Portale, also wann immer Mann, Frau das hören mag. Heute produzieren die Kolleginnen und Kollegen eine Folge mit der Buchautorin Alexandra Hilkenmeier zum ersten Deutschen Ehrentag, der am morgigen Verfassungstag das Ehrenamt würdigt, eine Idee und Initiative von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Am kommenden Mittwoch geht es mit Historikerin Christina Morina um die, so sagt sie, schwer erschütterte US-Demokratie. Und wir empfehlen in diesem Zusammenhang auch unsere Folge, nämlich mit Catherine Klüver-Eschbrook. Das war nämlich auch erschütternd, was sie da berichtet hat. Und nächsten Freitag steht die FDP im Mittelpunkt bei Politikum, sowie ihr mutmaßlich nächster Vorsitzender Wolfgang Kubicki. Dazu gibt es Meinung und Analyse vom Politikwissenschaftler Thorsten Holzhauser. Wir sind fertig. Wir hätten noch eine Stunde weitermachen können.
Wir sind nicht fertig. Wir sind leider am Ende unserer Zeit.
Ja, genau. Aber wir hätten gerne noch eine Stunde weitergemacht.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Schön, dass Sie da waren.
Danke.
Alles Gute.
Tschüss.